What the heck?
What the heck is?
What the heck is
happening?
What the heck is happening?
Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Es ist wieder soweit, wir folgen einer mehrjährigen Tradition und haben in der heutigen Spezialfolge zwei bekannte Typen zu Gast, mit denen wir das Jahr 2023 aus Tech- und Startup-Sicht Revue passieren lassen wollen. Und dazu begrüße ich heute recht herzlich Daniel Cronin und Markus Raunig vom befreundeten Podcast Future Weekly heute hier bei uns. Herzlich willkommen.
Hallo Jakob.
Die beiden Podcast-Experten und beide schweigen, weil wir so höflich sind, freut uns sehr, dass wir heute da sein dürfen.
Passt. Wir werden das eins zu eins so lassen.
Würde ich auch so machen. Aber es war dir jetzt auch das ein bisschen unangenehm, oder? Hast du erklärt, jetzt kommen die beiden Profis.
Ja, ich habe jetzt fast gleich angefangen, Handzeichen zu machen. So. Okay, na gut. Super Start in die Folge. Ich habe zu diesem Anlass 10 Punkte zusammengeschrieben und die würde ich jetzt einfach mal gerne durchgehen. Und wenn wir diese 10 Punkte durch haben, dann haben wir, glaube ich, das komplette Jahr nochmal durch den Werwolf gedreht und alle kennen sich aus, was Sache ist. Und ganz am Schluss kommt die Lieblingsdisziplin von euch, glaube ich, und zwar die Predictions. Jeder darf eine Prediction für das Jahr 2024 abgeben. Aber das kommt ganz am Schluss und wir starten rein mit Punkt Nummer 1 und zwar: Was ist eigentlich euer Startup des Jahres? Ich habe auch eins, aber zuerst ihr bitte.
Also ich glaube, international führt da wohl kein Weg an OpenAI vorbei. Die haben uns, glaube ich, das ganze Jahr beschäftigt mit Mega-Investments, neuen Releases, ich glaube, realitätsverändernden Rahmenbedingungen und am Ende natürlich auch einem riesen Skandal bzw. Aufregung um das, was da rund um Sam Altman passiert ist mit den Putschversuchen. Also ich glaube, international gibt es da eine klare Antwort.
Okay, OpenAI, dein Startup des Jahres. Daniel, wie schaut es bei dir aus?
Starke Antwort, Markus. Und die habe ich so gar nicht gedacht. Okay, wow. Würde ich jetzt auch mal plus eins sagen. Ich gebe mein Anti-Startup des Jahres dazu. Mein Anti-Startup des Jahres, weil ja OpenAI ist ja auch kein Startup mehr. Aber okay, mein Anti-Startup des Jahres ist Threads von Meta/Facebook. Unfassbares Wachstum. Und die meisten Posts, die ich sehe, ist so und nun. Und so geht es mir auch damit. Ich finde das so unfassbar uninteressant. Deswegen ist das mein Anti-Startup des Jahres.
Okay, fair enough. Also Anti-Startup, das machen wir dann aber nächstes Jahr, dann machen wir alle Anti-Startups. Okay, jetzt darf ich mein Startup des Jahres nennen. Ich gehe aus den USA nach Österreich und sage Magic Dev, auch im AI-Gefilde beheimatet. Für die, die es nicht kennen, zwei junge Burschen, Erik Steinberger und Sebastian Diro, haben als Absolventen der hochbegabten Förderungsklasse der HTL Spengergasse im 5. Bezirk ein Startup gegründet, das dieses Jahr, ich glaube, 23 Millionen Dollar unter anderem von Google bekommen hat. Und die bauen einen AI-Assistenten für Developer und haben auch noch ganz coole Visionen. Die sind jetzt nicht super neu, aber gepaart mit AI finde ich es ganz cool, weil sie sagen, ja, AI soll keine Menschen ersetzen, aber uns Zeit sparen und sie wollen dann die 4-Tage-Woche und das bedingungslose Grundeinkommen. Also, geile Sache, Lob an die zwei Enthusiasten, Optimisten, gepaart mit Tech, finde ich geil. Also Magic Dev, mein Startup des Jahres. Passt, damit haben wir Punkt Nummer 1 abgehakt. Punkt Nummer 2, ein bisschen düsterer, soll er hier ein bisschen auf und ab gehen. Dieses Jahr hat ja eine Pleitewelle das Geschehen geprägt, zumindest in der Gründerinnen-Szene. Wie seht ihr das? Ist es wirklich eine Pleitewelle oder so wie manche Investoren sagen, ja, jetzt sind wir wieder zurück in der normalen Zeit?
Ich glaube schon, dass es eine echte Pleitewelle auch ist. Natürlich ist es auch eine gewisse Marktbereinigung, die nach dem unglaublichen Hype auch etwas Gesundes an sich hat, aber es ist halt auch für viele Startups echt Pech vom Timing her. Also da hängt viel davon ab, hat man halt gerade noch vor diesem Downturn, vor der Zinswende geschafft, dass man eine Investmentrunde aufstellt oder nicht. Und je nachdem geht einem halt jetzt das Geld aus oder nicht. Gleichzeitig ist es ein Refokus auf Profitabilität. Natürlich ist man aktuell als Investor in einer besseren Verhandlungsposition als noch vor 2-3 Jahren. Aber andererseits glaube ich schon, dass dadurch auch jetzt Startups entstehen, die sehr resilient sein werden und die dann in den nächsten Jahren in einer sehr guten Position sein werden, besonders jetzt auch getrieben durch künstliche Intelligenz, wo für mich das auch so ein differentiating Factor sein wird für Unternehmen. Wer das gut anwendet, der wird besser dastehen, und das sind natürlich Startups in einer Pole Position. Also ich sehe schon auch die Hoffnung, dass uns das stehlt als Startup-Szene für die nächsten Jahre.
Ja, nicht mehr darauf aufbauend, Markus hat es eh so gut hergeleitet. Eigentlich war es ja absehbar. Ich meine, jede einzelne Geschichte ist ja ein Einzeldrama. Das ist klar, aber es war vorhersehbar, wenn man sich die letzten Jahre angesehen hat, dass sowas kommen würde. Es waren einfach andere Spielregeln, die sich geändert haben, und was sozusagen noch auf den alten Spielregeln basierend konstruiert wurde, war natürlich klar, dass es dann irgendwann trickreich werden würde. Stichwort Resilienz und Stichwort Startup. Jetzt gibt es neue Spielregeln, und dann werden Leute sehr schnell andere Unternehmungen genau darauf basierend bauen. Wie gesagt, aber trotzdem jedes Mal einzeln, ja, nicht schön.
Absolut. Besonders tragisch fand ich ja auch irgendwie dieses sehr öffentliche Sterben von Gleam Bikes, also ein Startup mit einem Elektrofahrrad oder einem Elektrolastenfahrrad. Gründer war ich auch, Mario Eibel war ja auch zu Gast bei uns im Podcast, aber der hat das ja komplett öffentlich gemacht. Da konnte man ja irgendwie so im Stundentakt mitschauen, wie so eine Firma stirbt. Am Ende wurde dann mehr oder weniger der Nachlass des Unternehmens in einer Versteigerung verkauft, um Bruchteile dessen, worum sie diese Hardware eingekauft haben. Ja, tragische Sache leider. Aber
er hat gekämpft, er hat beeindruckend gekämpft.
Ja, und ich glaube, da auch wirklich alles gemacht, um seine Vision zu erhalten. Und auch, also ich glaube, solche Gründer wünscht man sich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, wie gesagt, er auch viel Respekt ja gewonnen hat, für wie er das gemacht hat. Und man hat schon auch in dem Jahr gesehen, es gab immer wieder Cases, wo Leute in Situationen waren, die ähnlich waren, und dann doch irgendwie noch die Kurve gekratzt haben, beziehungsweise doch noch irgendwie einen Investor aufstellen konnten. Also es zahlt sich auch auszukämpfen in so einer Situation.
Absolut. Na gut, hoffen wir, dass es 2024 besser wird. Kommen wir zu Punkt Nummer 3, ist bei mir auf der Negativseite. COP28, Weltklimakonferenz, also für mich ist das ein Klimazirkus ohne nennenswerte nachhaltige Ergebnisse. Aber wie seht ihr das? Könnt ihr was Positives dran sehen? Oder?
Schon. Okay. Also ich find's unfassbar erfolgreich aus PR- und Marketing-Sicht, wie man so eine Shitshow positiv spinnen kann. Und dass sie aus aller Herren Länder da mit ihren Privatjets hinfliegen. Gut, dass sie die Yachten zu Hause gelassen haben und dann alle betroffen spielen. Ich denke, DiCaprio wird wahrscheinlich auch da seinen Teil dazu beigetragen haben, dass ein paar von uns dann aus Pappstrohhalmen trinken, um wirklich die Welt zu verbessern. Das finde ich echt gut. Nein, komm, es ist also wirklich, wirklich pervers. Und dass unser Freund Sultan Ahmed Al-Jaber, der auch irgendwie ein führender, was ist er, ein Ölmulti, ein Ölmanager, dann später so eine Klimakonferenz leitet, ist natürlich wie wenn der Chef von KFC irgend so eine veganen Konferenz leitet. Bestimmt vom Herzen voll dabei und voller Enthusiasmus. Ja, und danach gehen sie alle nochmal ein paar Eimer KFC essen. Ist genauso. Also es ist so von der Konstruktion her pervers. Aber ich finde es natürlich echt krass, dass man so verlogen ist, dass man sowas auch wirklich durchzieht. Und Leute aus allen Herren Länder aber auch dann tatsächlich kommen. Die einzige Antwort wäre gewesen, von allen, die so ein bisschen Rückgrat haben, wäre es, nicht hinzugehen. Aber Dubai im Dezember ist ja dann doch eigentlich ganz geil. Schöne Afterpartys, schön warm ist es auch. Und man kann dort auch schön betroffen Handyvideos machen und sagen, wir sind hier und protestieren. Später mit dem Long Island beim Pool. Fürchterlich.
Absolut. Ich frage mich, ob die Politik nächstes Jahr noch hinfahren wird, weil wenn dort jemand dann auf Twitter oder X, oder wie das jetzt heißt, dann irgendwie Jubelmeldungen absetzt und eine Stunde später liest man sich dann irgendwie die Statements durch von allen, die sich ein bisschen auskennen, die dann sagen, na, es ist kein Erfolg. Das ist ja Unglaubwürdigkeit hoch 2 oder hoch 10.
Aber ich finde, du sprichst einen so wichtigen Punkt an, weil was wir global gerade erleben, ist eine Krise der Glaubwürdigkeit. Es ist ja nicht nur COP, es ist ja auch, Interpol hat einen Chef, der wegen Folter in mehreren Ländern angeklagt ist. Schau dir an, was mit der FIFA passiert und da der Vergabe von der nächsten WM, wo halt ganz offensichtlich halt wieder irgendwie ein abgekartetes Spiel ist, sodass das halt dann in Saudi-Arabien auf jeden Fall ist, wo dann WMs über zwei Kontinente zusammengelegt werden und also im Golfsport, also Sportswashing etc., es ist überall, gerät die Glaubwürdigkeit von sehr etablierten Institutionen massiv in Frage, und das ist schon auch ein generelles Risiko für unsere Welt.
Absolut. Dann schauen wir mal, wie es dann mit der COP29 zugeht oder ob das dann noch irgendjemand interessieren wird.
Ich will auch betroffen im Dezember nach Dubai fahren. Wir könnten ja betroffen gemeinsam vor Ort unsere Betroffenheit zeigen.
Ich finde jetzt kurz, um auf das Thema zurückzukommen, ich finde, es bräuchte halt wirklich eine tragfähige CO2-Steuer. Wenn sie das schaffen würden, bei so einem Kongress sich darauf zu einigen, so wie man halt jetzt eine globale Mindeststeuer hat, um ein bisschen diese Steueroasen einzufangen und beziehungsweise halt diese Steuerverschiebung, die große Konzerne teilweise machen, das wäre etwas, wo, glaube ich, man dann wirklich Effekte spürt. Die Lippenbekenntnisse bringen relativ wenig.
Ja, Stichwort CO2-Steuer ist auch ganz interessant. Bidenomics oder wie sie heißen, mit dem Inflation Reduction Act basiert er hardcore auf Subventionen, weil er einfach das mit den Republikanern nicht durchbringen konnte, eben eine CO2-Steuer. Also man sieht ja auch recht deutlich, woran sowas dann am Ende scheitert. Ja. Also sicher nicht an den liberalen Klimaaktivisten.
Ich meine, nur eine kleine Mini-Prediction. Wir sind natürlich in einer massiven Krise gerade. Und Krise bedeutet, Leute setzen auf Sicherheit, machen Dinge, die funktionieren. Und andererseits hast du natürlich ganz viele Leute, die sagen, Klimawandel, wir müssen dort Dinge tun. Zu Recht auch, ich glaube, die zwei Sachen gehen wahnsinnig schwer realpolitisch Hand in Hand. Und das ist ein bisschen, wo wir das Ergebnis gerade sehen. Ist so, ja. Aber let's see.
Wenn wir schon beim Thema Glaubwürdigkeit sind, Binance, Marktführer bei Kryptobörsen. Mittlerweile ist es so, dass sie eine fantastische Milliardenstrafe gezahlt haben und der liebe CZ, wie der Gründer und CEO im Spitznamen genannt wird, sitzt jetzt in den USA fest. Die wollen ihn gar nicht mal ausreisen lassen, also man kann sich schon circa vorstellen, was 2024 passieren wird. CZ möglicherweise hinter Gittern. Wie seht ihr das? Ist das noch weltbewegend? Oder?
Weißt du, was das Weltbewegende dran ist? Das Spannende, das hat der Erik Demuth damals auf LinkedIn geschrieben, ist, dass an dem Tag, wo das verlautbart wurde, haben die Kryptokurse mal gar nicht reagiert.
Ja, es war vollkommen egal. Ja.
Und das ist aber das Spannende vor ein paar Jahren, wenn das der Mega-Dip gewesen ist, hätte die ganze Kryptowelt in Aufruhr versetzt. Und zu zeigen, dass eigentlich Binance so einen Schuss vom Bug bekommt und trotzdem die Welt nicht reagiert, dann zeigt es eigentlich, wie weit Krypto gekommen ist. Und das finde ich spannend. Und eigentlich kann man danach sagen, passiert jetzt gerade so eine Art Bereinigung. Insofern ist es sehr spannend, also meines Erachtens sehr spannend zu sehen. Was denkst du, Markus?
Ja, sehe ich ähnlich. Ich meine, ich glaube, wir haben ja oft schon darüber gesprochen, dass in den letzten Jahren während dieser Halbzeiten sehr viel Schabernack getrieben wurde und schon viele Pyramidenspiele auch aufgebaut wurden in der Szene. Und das bricht halt jetzt alles in sich zusammen und ist damit sicher eine Marktbereinigung, die du ansprichst. Und gleichzeitig sind die Dinge, wo es einen relevanten Basissupport gibt und wo Leute wirklich dran glauben, das sind die, die halt jetzt trotz dieser Verhältnisse auch Bestand haben und weiterhin auch wachsen. Aber gleichzeitig, ja, muss man auch sagen, jetzt wenn man sich die Kryptowelt 2023 anschaut, jetzt mir fällt kein neues Projekt ein, das unglaublich viel Traction bekommen hätte. Das ist jetzt wirklich so der Refokus auf die Kernassets, Refokus ganz klar auch auf Bitcoin. Und da steht natürlich jetzt auch ein Halving an im nächsten Jahr. Also gibt es natürlich auch gewisse makroökonomischen Wind, würde ich jetzt mal sagen. Insofern, let's see.
Und der ominöse ETF in den Startlöchern, auf den wir alle warten.
Absolut, ja. Also nächstes Jahr kommen ja viele Faktoren zusammen, möglicher Bitcoin-ETF, Bitcoin-Halving, dann MiCA, die Kryptoregulierung in Europa, startet ja auch und Zinswende nach unten in den USA ist auch immer so ein Treiber für Risiko-Assets und das sind die Kryptos nun mal. Und jetzt spekulieren, glaube ich, viele darauf, dass 2024 der Bullrun wieder losgeht und ich bin ein bisschen skeptisch und zwar deswegen, weil der Kryptomarkt in den letzten Jahren immer stark davon gelebt hat, dass es einfach nicht reguliert war und jetzt kommt die ganze Regulierung und ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass das wieder so durch die Decke geht, wenn eigentlich alles irgendwie verboten und gesperrt ist. Aber schauen wir mal.
Naja, aber schau mal, hier ist das Thema, wenn ETFs kommen und wenn es plötzlich, wie soll ich sagen, so Unsicherheitsfaktoren rauskommen, dann ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis tatsächlich große Anbieter, Stichwort Banken und Co., das in ihren Mix aufnehmen. Und dann könnte es schon mal richtig ordentlich anziehen, wäre mein Gefühl. Weil du nimmst das Risiko raus, dass die noch nicht im Markt sind, noch zurückhält.
Aber ich muss sagen, ich habe eigentlich schon vor ein paar Jahren einen Krypto-ETF in meinem Portfolio drin. Also ich glaube, ich weiß jetzt auch nicht wirklich ganz genau, aber.
Naja, das ist quasi so ein Krypto-ETF um Ecken, weil da sind Firmen drinnen, die im Krypto-Bereich sind, aber nicht direkt Bitcoin, der im Fonds drin liegt. Wobei die Coinbase-Aktie ist, glaube ich, immer genauso wie der Bitcoin-Kurs eigentlich eh egal.
Das ist gut zu wissen. Aber ich glaube auch Norwegen hat irgendwie Staatsanleihen, die irgendwie auch teilweise in Bitcoin sind, oder? Ist das Norwegen? Also aber auch über zwei Ecken, einer der Nordics.
Ah ja, das wäre natürlich groß, ja.
Aber das ist jetzt gefühltes super Halbwissen, aber ich bin mir relativ sicher, das muss ich mal nebenher googeln.
Muss ich nachher so ein Disclaimer in die Shownotes reinschreiben, super.
Genau. Kein ja, Investment.
Bitte, wer auf mich Advice hört als Investmentbeweis, hat eh selbst Schuld.
So, genau. Ein Wort, was gerade gefallen ist, ist Marktbereinigung. Und das führt mich gleich zum nächsten Punkt. Und zwar Elon Musk, Twitter, X, wie auch immer es jetzt heißt. Ich glaube, das sorgt selbst für die Marktbereinigung. Wie seht ihr das? Für mich ist das irgendwie so der Fail des Jahres, um ehrlich zu sein.
Man muss schon sagen, dass wenn man sich anschaut, wie viel er für Twitter damals gezahlt hat und wie das Ding jetzt dasteht, dann fehlt mir ein bisschen die Fantasie, wie das ein guter Deal werden soll. Gleichzeitig muss man halt sagen, er probiert halt die Dinge wirklich eiskalt aus, die andere Leute sich mit dem bestehenden Business nicht trauen. Er sieht das wie ein Startup. Er führt da jetzt ein Subscription-Modell ein und sagt, es gibt nur mehr den blauen Haken, wenn ihr zahlt. Er kümmert sich kein bisschen um seine Werbekunden und steigt ihnen öffentlich auf die Füße, zerstört damit auch das bestehende Geschäftsmodell von dem Ding. Ich glaube, es war eine Wette, die er eingegangen ist. Ich glaube, dass er selbst damit jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr ganz happy ist. Bloß er hat halt die Flanke geöffnet schon zu Threads. Daniel hat schon gemeint vorher, dass das jetzt auch nicht das Wahnsinnsding ist. Aber gleichzeitig, die haben jetzt schon, ich glaube, 100 Millionen Weekly Active Users. Also die haben sich durchaus gefangen, sind jetzt gerade nach Europa gekommen. Let's see, pushen massiv über Instagram die Leute da rein. Ich sehe die noch nicht ganz weg vom Fenster und ich glaube schon, dass das auch X unter Druck bringen wird, einfach durch die Werbekunden.
Mhm. Absolut, also Threads sollte man nicht abschreiben, weil Meta kann das integrieren in Facebook und Instagram und allein dieser Aufbau von Threads auf Instagram, ich meine in, weiß nicht, zwei Wochen auf 100 Millionen User oder so, ich meine, das kann halt sonst niemand auf diesem Planeten. Ich glaube nicht mal Google wird das schaffen, beziehungsweise sie haben es mal probiert, aber Google Plus oder wie es geheißen hat, von dem spricht ja auch keiner mehr.
Also sie haben 100 Millionen in 10 Tagen geschafft, was ich weiß, ich glaube. Das sind halt unfassbare Wachstumszahlen. Aber natürlich klar, wenn du einfach sagst, ein Klick, Integration und bumm. Ich glaube, das Produkt muss aber einfach sticky sein. Zu Twitter oder X oder wie das Ding gerade heißt. Was mir halt am meisten fehlt dabei, es gab halt eine lange Zeit, wo du einfach wusstest, dort waren smarte Menschen, die smarte Dinge ausgetauscht haben. Das wissen wir alle. Wenn ich an die Covid-Zeit zurückdenke, das war der Ort, als Covid losging, wo man drauf geschaut hat, man hat einfach gute, wertvolle Informationen früher als bei jedem anderen gefunden. Und jetzt findet man da, also meines Erachtens, gar nichts mehr. Und es ist alles irgendwie undurchsichtig, es ist komisch, es sind Spinner, es ist diese Selektion zwischen paid und non-paid. Und für mich hat es damit einfach seinen Kern Nutzen. Und das ist für mich Glaubwürdigkeit verloren. Und deswegen ist für mich das Produkt per se grundsätzlich tot oder so gut wie tot, weil so eine Glaubwürdigkeit wieder zurückzukriegen mit so einem Irren wie Elon Musk an der Spitze, der da selber eingreift, wer, wo, wie, welche Wahrheit pushen darf. Wow, das ist ganz schlecht.
Aber ich finde, genau da ist grundsätzlich Social Media gerade in einer Krise, weil egal welches Ding du aufmachst, es ist überall das Gleiche. Du hast überall das blöde TikTok-Modell, wo dir halt irgendwelche Videos in den Feed gespielt werden, die oftmals sehr wenig nachhaltigen Nutzen haben, die halt irgendwie jetzt kurzfristig unterhaltend sind, also Instant Gratification, aber null langfristigen Wert haben. Und besonders aus der Perspektive vom Elon finde ich das eigentlich sehr unlogisch, dass er sagt, er macht ein Subscription-Modell, verstört alle Werbekunden und gleichzeitig setzt er dann auch auf den gleichen Scheiß, der ja eigentlich nur mit Werbekunden etwas bringt. Weil als Subscription-User brauche ich doch nicht diese Videos, da brauche ich relevanten Content, da bin ich auch bereit dafür zu zahlen, wenn ich das Gefühl habe, das bringt mir was. Also da finde ich, ist es auch strategisch ja, nicht sehr schlüssig, was er macht.
Ja. Ich finde das Tragische an der ganzen Sache ist auch irgendwie so diese Zersplitterung der digitalen Öffentlichkeit. Also vor ein paar Jahren hat man sich noch beschwert, oh, ja, die komplette Meinungsfreiheit in der Hand einer Firma und aber die eine Ecke zieht in Richtung Blue Sky und die nächste Ecke wartet auf Threads und die dritten wollen dann zum Mastodon und die vierten sagen überhaupt Tschüss und gehen zu LinkedIn, um sich dort selbst zu beweihräuchern. Und also ja, es fällt komplett auseinander und ich glaube schon, dass es irgendwie sowas wieder brauchen wird. Also ich glaube schon, dass es irgendwann wieder sowas geben wird. Es wird halt ein bisschen dauern, bis das wieder so groß wachsen kann.
Vermutlich. Ich meine, wir wissen, es ist immer Bundling und Unbundling und jetzt gerade die Unbundling-Zeit, sprich, wo alles sozusagen wieder in verschiedene Richtungen geht. Und ich habe halt, also auf einer ganz persönlichen Ebene sehne ich mich so sehr nach etwas, was einfach zu 100% authentisch ist, wo es nicht, wie du sagst, auf LinkedIn darum geht, wo Leute völlig übertrieben von sich was geben oder auf Insta, wo jedes Bild beschönigt ist und einfach zu 100% authentisch und auch Leute, die man, mit denen man verkehrt und nicht irgendwelche random Leute. Das wäre schon schön. Das ist mein persönlicher Bedürfnis danach und das macht mich auch müde auf den anderen Kanälen. So ein Produkt sehe ich aber jetzt nicht. Es wäre aber einfach schön. Ein schönes Beispiel, ich meine, Jakob, du bist ja jetzt auch Papa geworden. Wenn du auf Instagram anschaust, dann gibt es ein paar gute Comedy-Kanäle, aber der Rest wirkt halt so super duper perfekt. Und es wäre natürlich einfach total interessant, wo zum Beispiel ein Kanal ist, wo es einfach authentische Informationen sind oder authentische Dinge, wo man sich authentisch darüber ausbreiten kann. Ein bisschen das, was Podcasts sind, aber Podcasts sind natürlich einfach sehr lang. Und sowas auf einer anderen Ebene, das wäre schön.
Ja, absolut. Na gut, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt mit Social Media. Punkt Nummer 6, Sam Altman, OpenAI. Jetzt wollen wir, glaube ich, nicht die ganze Story rekapitulieren, aber am Ende ist es ja dann offenbar doch so, es ging nicht um Q+, irgendeine ganz krasse Superintelligenz, sondern eigentlich interne Machtspielchen, oder? Habe ich das jetzt richtig erfasst nach all dem Hin und Her?
Perfekter Putsch, oder?
Aber für mich ist das wirklich überraschend oft, wie oft bei solch unglaublich wichtigen Themen am Ende interne Machtspiele sowas fast zum Umfallen bringen. Und wo man dann anfängt rein interpretieren, unglaubliche technologische Durchbrüche und die Welt steht vor einer massiven Revolution etc. Und am Ende ist es halt einfach Ego. Und wie oft das in unserer Welt der entscheidende Faktor ist, immer und immer wieder habe ich das erlebt.
Absolut. Ego und Geld, also da geht es um künstliche Intelligenz, also eigentlich theoretisch das Gegenteil, aber am Ende sind es so ganz grundsätzliche menschliche Faktoren, die über Hop oder Drop entscheiden, oder?
Aber am Ende des Tages sind wir auch nur einfach emotionsgetriebene Wesen. Und das ist das, was wir immer so wunderbar vergessen. Wir glauben immer, wir sind so überlegene, intelligenzgesteuerte Wesen. Nein, wir sind emotionale Viecher, die dann probieren, mit ein bisschen Ratio diesen emotionalen Impuls wieder in die Gänge zu leiten, in die Wege zu leiten. Aber ich meine, komplett richtig. Ich meine, egal, was man sich anschaut, am Ende des Tages sind es immer Emotionen, die auf irgendetwas folgen, außer man ist jetzt unbedingt Sheldon Cooper. Aber sonst ist es bei jedem irgendwo Emotionen. Und manchmal passieren die coolsten Dinge daraus und manchmal passieren die schrägsten Dinge daraus. Und schönes Beispiel ist Lamborghini. Gäbe es ohne Emotionen nicht. Hätte Ferrari dem guten Lamborghini einfach ein Auto verkauft, wäre alles gut gewesen. Das war aber alles ein bisschen schwierig, der war ein bisschen sauer, der ist ein bisschen wütend geworden. Dann hat er gesagt, jetzt zeige ich es dir. Und dann hat er die Marke Lamborghini gegründet. Anstatt einfach zu sagen, ach, ich esse mein Ego auf, ich gehe und kaufe einen Porsche, alles gut. Nee, hat er selber gemacht.
Ja, das wusste ich gar nicht. Ich habe wieder was gelernt.
Ja, okay. Ja, siehst du.
Na gut.
Kann ich jetzt lange drüber reden, mache ich aber nicht.
So schnell kommt man von AI zu Sportautos.
Einfach, wenn man Heinz Brüller jahrelang folgt, den König der Überleitung, der wusste auch damals schon, dass Jochen Rindt dieselben Schuhe getragen hat wie Jim Clark, übrigens ein Schafhirte aus Schottland, aus dem auch ein wunderbarer Whisky kommt, den auch der Sultan von Brunei gerne trinkt, der übrigens auch unlängst in Dubai war mit seinem Privatjet, übrigens dieselbe Marke, wie Manfred von Richthofen geflogen ist. Siehst du, so kann man ungefähr 100 Jahre spannen in ungefähr 45 Sekunden.
Heinz Brüller
Gedenkauftritt. Die Hälfte war sicher falsch, aber es klang ziemlich gut. Auch das ist im Geiste des unvergessenen Heinz Brüller.
Es klang authentisch und glaubwürdig.
Aber ich finde, man muss grundsätzlich schon bei diesem Thema sagen, es gibt diesen Richtungsstreit in der AI-Welt. Also dieses, okay, Safety first versus einfach Vollgas rein und wir werden schon einen Weg finden, wie das Ganze zum Guten von Menschen genutzt wird. Also diese Gräbenkämpfe gibt es ja auf verschiedenen Ebenen und das wird uns auch sicher im nächsten Jahr noch beschäftigen. Also das ist nicht ausgefochten und es wird mit jedem Durchbruch, den es gibt, wird das Thema wieder aufflackern. Und für mich ist auch jetzt noch nicht klar, wie das nachhaltig bei OpenAI funktionieren wird, weil jetzt also die große Zukunftslösung fürs Board ist immer noch nicht präsentiert worden.
Das stimmt, ja.
Wie seht ihr den AI Act von der EU in dem Kontext?
Naja, das ist, glaube ich, sehr zwiespältig. Also auf der einen Seite gibt es natürlich die, die sagen, na gut, dann hat man Rechtssicherheit, dann kannst du dich lizenzieren und dann ist alles gut. Und dann gibt es die, die sagen, ja, aber in den USA gibt es keine Verbote und keine Risiko-AIs und so weiter. Und die werden einfach, ich meine, sind eh schon vorne und werden halt noch weiter davonziehen. Ich glaube, vor allem in Gründerinnenkreisen ist diese Meinung vorherrschend. Ich bin da ein bisschen zwiespältig. Ich glaube, es kommt darauf an. Ich glaube, wenn man ein Grundlagen-Foundation-Model entwickeln will, dann wird man wahrscheinlich im Hintertreffen sein. Wenn man auf Anwendungsebene was entwickelt dann und den EU-Markt im Fokus hat, dann ist der AI-Act wahrscheinlich ganz, ganz geschickt, weil wenn ich da irgendwie so einen Stempel habe von der AI-Behörde, dann tue ich mir wahrscheinlich leichter, ein Corporate als Kunden zu gewinnen, als ohne. Ja.
Was ich aber schockierend fand, ist Q1 2026 kommt dann der erste Wurf. Wo man sagt, ja, ist kein Thema. Wir haben ja auch Zeit. Passiert ja auch nicht viel im AI-Bereich. Aber gut.
Ja, das stimmt natürlich. Also der Zeitfaktor ist natürlich auch interessant. Aber so gesehen haben die Europäer jetzt dann auch 2 Jahre ohne Regulierung. So kann man es ja auch sehen.
Das ist eine positive Sichtweise. Ja.
Genau, ja. Aber sind trotzdem in der Welt mittlerweile einfach in erster Linie für Regulierung bekannt, oder? Also wofür steht Europa? Du wirst von vielen Leuten mittlerweile hören, Regulierung. Und ich finde, das ist halt echt ein Problem. Sorry, aber...
Europa ist halt europäisch oder so.
Wow, danke. Wir waren jetzt so gar nicht bewusst in der Form. Es ist so, wow, du hast gerade meinen Horizont erweitert.
Ja, man muss ja immer wieder darauf hinweisen. Ne? Passt. Na gut, Punkt Nummer 7, da seid ihr am bewandertsten. Flexco, also neue, wie sagt man, Rechtsform für... Jungfirmen, ich habe mir schon überlegt, was soll ich nächstes Jahr gründen, weil mit 5.000 Euro geht das ja gar nicht so schwer. Ganz kurz, wie bewertet ihr das? Und ich habe nämlich gelesen, so im Beiblatt zu diesem Gesetz, die Regierung erwartet sich keine Gründerinnenwelle. Fand ich krass, weil eigentlich ja genau das Gegenteil sein sollte oder passieren sollte. Aber wie seht ihr das Ganze?
Ja, ich war ja da recht stark involviert. Und grundsätzlich sehe ich das einmal sehr gut, dass das jetzt kommt. Also wir haben das erst vor wirklich 6 Jahren haben wir das erstmals in unsere Austrian Startup Agenda geschrieben, dass es eine neue Rechtsform bleibt, braucht auch aus der Historie heraus, dass wir es einfach nicht geschafft haben, die GmbH ordentlich zu reformieren. Und dann haben wir gesagt, okay.
Moment mal, das heißt, das hat länger gedauert als der AI-Act oder wie?
Also das ist jetzt von Idee bis Umsetzung und da gab es natürlich dann, also 2019 kam es dann ins Regierungsprogramm /2020, aber es wurde jetzt, ja, de facto wurde es fast 4 Jahre lang verhandelt mit etlichen Roundtables, mit Notaren und Arbeiterkammer und vielen Professoren, wo, sage ich jetzt mal, das Ego auf allen Ebenen durchaus auch präsent war. Aber insofern bin ich wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir das jetzt auf die Straße gebracht haben, bevor nächstes Jahr ein Wahljahr ansteht, wo sicher nichts mehr passieren wird. Das heißt, es war jetzt oder gar nicht. Und insofern ist es in jedem Fall ein wichtiger Schritt nach vorne, besonders auch die Mitarbeiterbeteiligung, dass da jetzt diese steuerliche Dry-Income-Problematik gelöst wurde. Das ist echt super wichtig, weil da kenne ich einige Leute auch persönlich, die massiv darunter gelitten haben. Und in dem Sinne muss man echt Danke sagen auch an viele Leute da draußen, die das jetzt durchgeboxt haben. Insofern top, top, top. Gleichzeitig, ja, ich erwarte auch keine Gründerinnenwelle jetzt, weil de facto gründet niemand, nur weil es jetzt billiger ist zu gründen. Man braucht trotzdem, jetzt sage ich mal, den Spirit und die Idee und die Motivation. Es macht es halt einfacher, es macht es wettbewerbsfähiger auf internationaler Ebene. Und ich hoffe, dass wir auf anderen Wegen schaffen, dass es in Österreich mehr unternehmerisches Denken und Handeln gibt. Aber das ist eher ein Bildungs-Kulturwandlungsthema.
Das größere Ding bei dem Ganzen ist, finde ich, eigentlich eher die Mitarbeiterinnenbeteiligung, oder? Und nicht die Flexco, weil mein Gründen tust du halt einmal, das dauert halt irgendwie in 2 Wochen, einen Monat, aber eine Firma hast 10 Jahre im Optimalfall.
Ich meine, die Flexco hat jedenfalls keine Nachteile. Es hat auch ein paar Vorteile bei den Formerfordernissen. Also du brauchst weniger Notariatsakte, wenn du Investment machst, etc. Also es sind schon auch genau Grund zur Freude. Und es ist ein Türöffner. Also für mich ist es auch so ein bisschen... Ja, besonders die Notariatskammer hat halt mehrfach auch quasi den Teufel an die Wand gemalt. Das ist der Untergang des Abendlands und es wird jetzt alles katastrophal. Wenn man jetzt mit diesem Türöffner zeigt, hey, funktioniert ja alles wunderbar und es ist gar nicht so schlimm, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sich diese Tür in den nächsten Jahren vielleicht noch weiter öffnet und man noch weitere Bürokratie abbauen kann.
Und ich meine, eine Sache für Kontext, die GmbH gibt es in Österreich seit 1906 und die FlexCap ist die erste neue Rechtsform seitdem. 1906 für Kontext ist 8 Jahre vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Das heißt, seitdem gibt es keine neue Gesellschaftsform. Und in der Art und Weise muss man sagen, natürlich gibt es da Sachen, die man vielleicht noch optimieren könnte und was auch immer. Aber wir arbeiten an einer Grundlage, die 8 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg geschaffen wurde. 8 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg waren wir noch relativ weit weg vom AI Act. Da hatten wir noch ein paar Telegrafen, muss man einfach mal so sagen. Autos gab es ein paar, Flugzeuge so ein bisschen. Und von Frauenrechten mal so gar keine Rede. Und so muss man das immer sehen. Entsprechend ist es schon tatsächlich nicht, man könnte es juristisch betrachtet ziehen, ja, jetzt so ein bisschen so eine inkrementelle Geschichte und verbessern. In Wahrheit ist das schon sehr revolutionär, dass es das in der Form gibt. Und so müssen wir das, glaube ich, feiern und dann aber kontinuierlich mit dem Drive auch für Verbesserungen uns generell einsetzen. Aber wie gesagt, 1906 gab es die letzte Gruppe von Menschen, die diese Veränderung geschafft hat. Und die sind wahrscheinlich alle jetzt schon eher nicht mehr unter uns.
Ja. Na gut, ihr habt mich überzeugt. Also okay, Pluspunkt für FlexCon, Mitarbeiterinnenbeteiligung und ich werde alles dafür tun, um so ein Ding zu gründen.
Stell dir vor, jemand sagt, ja, Jakob, du möchtest jetzt die neue Klimakonferenz in Wien gründen. Okay, verstanden. Möchtest du einerseits das Modell von 1906, das für all deine Wünsche?
Auf keinen Fall.
Genau. Oder möchtest du das Modell 2023 haben?
Ich will den neuen heißen Scheiß.
Siehst du, es ist nur eine Frage, wie man es verkauft. Insofern, FlexCap, super.
Okay, passt. Na gut, Punkt Nummer 8. Ich zitiere. Da braucht es ein Wunder. Ihr seid da wegen der Werbezeit und nicht, weil ihr Investoren sucht. Ich finde das schon fast ein bisschen frech, dass man für blöd verkauft wird bei diesem Umsatz, dieser Bewertung. Ihre Bewertung ist außerhalb jeglicher Vernunft und was sie mit uns machen, ist ein Missbrauch. Diese Sätze hat das Startup Kerntech in der Startup-Show 2 Minuten, 2 Millionen von den Investoren gehört, war gelinde gesagt verblüfft, hat uns dann aber alle ein paar Monate später verblüfft, weil sie dann 12 Millionen Euro im Ausland eingeworben haben, unter anderem, glaube ich, vom European Investment Fund, der wahrscheinlich relativ strenge Investmentkriterien hat. Okay, also für mich ist das auch einer der Fails des Jahres, ein junges Startup im Hauptabendprogramm derart vorzuführen und die beweisen einem nachher eigentlich das krasse Gegenteil. Wie seht ihr das?
Es zeigt ja die komplette Expertise, wenn man das mal so in den Raum stellen möchte. Man kann sich natürlich immer grundsätzlich irren, aber bei sowas so dermaßen daneben zu ballern, aber natürlich klar, wenn man sich so diesen Track Record anschaut von denen, die dabei sitzen und in was für bahnbrechende, echte Startups da über die Jahre investiert wurde, dann glaube ich, kann man da auch die Fakten für sich sprechen lassen. Ja, Hut ab vor dem Team von Kerntech, die sich da nicht in irgendein Deal hat pressen lassen vor laufender Kamera und sich gedacht hat, naja, das Beste, was wir kriegen, sondern die gesagt haben, nein, sicher nicht. Ich finde es eine Frechheit, wie mit denen umgegangen wurde. Und in Wahrheit war die coolste Antwort wie immer der Markt. Und der Markt gibt die Antwort und sagt, nein, ihr wart voll daneben und so gut seid ihr wirklich. Ist geil. Super.
Ich finde, man muss halt auch einfach sagen, es ist eine Fernsehshow. Und das wissen beide Seiten hier mittlerweile. Und also natürlich gibt es Startups, die da in erster Linie hingehen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und die diese Fernsehzeit, die Gratis-Fernsehzeit, auch nutzen. Und gleichzeitig, ja, besonders in einer Zeit wie jetzt, bin ich mir sicher, dass das Geld nicht besonders locker sitzt bei Investoren und die wissen, okay, sie müssen ein paar Investments tätigen da und da werden sie vielleicht eher die mit einer attraktiveren Bewertung machen, wo sie jetzt weniger Risiken eingehen. Also ich glaube, das war halt am Anfang von 2 Minuten, 2 Millionen, war, glaube ich, die Dynamik in der Startup-Szene noch ein bisschen eine andere. Und da hat das vielleicht auch noch ein bisschen besser funktioniert. Mittlerweile, ja, wissen einfach alle Fernsehshow. Und das heißt, von der Realität ist es natürlich mittlerweile schon sehr, sehr weit entfernt.
Ich meine, man muss eine Sache dazu sagen, wenn man sich die erste Staffel anschaut, da war natürlich noch ein Oliver Holle dabei, ein Hansi Hansmann, so solche Leute.
Und ein Daniel Cronin.
Selbstverständlich, als herausragender Moderator, der die Show alleine gestemmt hat. Alter Schwede, ich habe unlängst davon was zufällig gesehen, dass wir, die haben mir ja jedes Wort vorgeschrieben und ungefähr so hölzern bin ich auch rübergekommen. Aber auch das ist Fernsehshow. Aber es hat sich da schon entwickelt und es ist halt eine sehr breite Show geworden, was schade ist. Und aber eine Sache finde ich schlimm, nach wie vor, obwohl ich das Format jetzt nicht unbedingt verfolge, sind aber viele Deals dabei, die einfach nicht moralisch vertretbar sind für Gründungen, wenn da 30%, 40%, 50% Deals angeboten werden. Das kann man einfach schlichtweg machen, nicht machen. Und wenn man sich Formate wie Dragon's Den, Sharks Tank und Co. anschaut, dann sind das eigentlich relativ brauchbare Angebote. Oder wenn sie gemacht werden, dann sieht man auch, dass sie bewusst so gemacht werden, um Leute zu überprüfen. Ich habe unlängst auf meinem YouTube-Kanal so ein Video auseinandergenommen. Und da gibt es ein Angebot, 50% von der Firma für 100.000 oder was auch immer. Und es ist klar, da wird nur jemand getestet. Und am Ende des Tages gehen sie in der 10%-Range. Aber klar, wenn du bei 50% Ja sagst, dann hast du eh gerade deine Company gekillt. Und das musst du auch als Investor validieren. Also insofern, aber es ist schade, in welche Richtung sich das Format da entwickelt, dass es nicht so ein bisschen griffiger wird.
Ja, man könnte es natürlich anders machen. Und also die Investoren, die können natürlich jeden Deal ablehnen. Ich glaube, sie hätten es einfach ein bisschen freundlicher sagen können oder irgendwie auch fundierter begründen, warum sie jetzt Kerntech nicht so toll finden, aber ja.
Ich fürchte halt schon, dass sie da auch von der Fernsehshow-Leitung dazu angehalten werden, dass sie da Saga liefern, die halt dann auch überall geteilt werden, weil natürlich als Story hat das super funktioniert. Also es hat viel Aufmerksamkeit bekommen und wurde verwertet auf allerlei Kanälen. Ich glaube, das muss man halt einfach, das ist dieses leider sehr schwierige Spannungsfeld zwischen man will ein Thema einer breiten Öffentlichkeit präsentieren, aber gleichzeitig muss es halt auch unterhalten. Und oft sind das dann solche Kompromisse, die entstehen, die, ja, wie du richtig sagst, schon auch ein falsches Bild abgeben.
Na gut, kommen wir zu Punkt Nummer 9, kommt aus dem Bereich Climate Tech und jetzt klopfe ich unserem Team irgendwie selber auf die Schulter, aber jedenfalls, wir hatten dieses Jahr eine Story, die im ganzen deutschsprachigen Raum ziemlich durch die Decke gegangen ist. Und zwar ging es da um Enpal, also so ein Solar-Tech-Unicorn aus Deutschland. Und die haben wir dabei erwischt, dass sie ihr Online-Marketing ein wenig auf die Spitze getrieben haben, denn die haben nämlich eine Fake-Seite erstellt. Die hat auf den Namen Deutsche Solarberatung gehört, wurde auf Google ordentlich beworben. Und wenn man dann auf diese Seite ging, um sich als unbedarfter Interessent einer Solaranlage mal umzuschauen, dann ist man eigentlich immer zu Enpal hingeleitet worden. Also es war gar keine Vergleichsseite, sondern einfach eine Enpal-Seite. Naja, die gibt es nicht mehr, auch weil wir darüber geschrieben haben. Und jetzt will ich kein Lob von euch für uns, aber vielleicht ein bisschen allgemeiner gefragt, wie weit darf Marketing gehen, weil dieses Fake it till you make it ist ja schon ein bisschen zu weit verbreitet. Auch 2023 noch.
Ohne Frage. Also erstmal schon Lob auch an euch. Ich glaube, genau das ist auch die Rolle von gutem Journalismus, dass man diese Glaubwürdigkeitskrise, die wir haben, weil das spielt ja wieder in dieses Thema rein. De facto müsstest du ja eigentlich denken, na, das kann ich nicht machen. Aber wir leben in einer Zeit, wo Leute das dann halt doch tun. Und genau deshalb braucht es guten Journalismus, damit man da dann auch das aufzeigt für Konsumenten und Konsumentinnen, die da was kaufen wollen. Ich glaube, es gibt sicher da draußen auch Menschen, die sagen, das ist eine spitzfindige Aktion und hemdsärmelig und was auch immer. Ich finde es halt moralisch geht es nicht. Also es ist genau das, was du sagst. Man kann nicht vorgeben, man ist ein unabhängiges Vergleichsportal und eigentlich kommt dann überall raus, dass man bei Enpal kaufen muss. Ich glaube auch, dass das mittlerweile eingesehen wurde. Ich glaube, man hat auch aus dieser Situation gelernt.
Es war ja nur ein Marketing-Experiment, wurde mir gesagt.
Naja. Ja, Experimente sind halt so eine Sache. aber ja, also ich hoffe, dass wir uns auch gesellschaftlich einfach wieder rückbesinnen auf, hey, was können wir machen und was nicht, was geht und was geht nicht und in dem Sinn da auch in Zukunft weniger solche Sachen erleben.
Ich glaube, es muss halt einfach klar gekennzeichnet sein und wenn es das nicht ist, dann ist es irgendwie eine Sauerei und fertig. Und ich meine, gut, dass sie sich da so rausreden, aber am Ende des Tages ist das ja eher so mittelprächtig sauber. Ja, schön, dass ihr es gefunden habt. Kompliment ans Team.
Ja, und was mir zu denken aufgibt, ist, wie viel wir nicht finden. Also ich glaube, es gibt da hardcore viel Dinge, auch auf TikTok und so weiter, wo du gar nicht drauf kommst, was dann wirklich dahinter steckt. Also, naja.
Ja, viel die klassischen Money-Scams auf TikTok. Hey, mit uns machst du 100.000 in 3 Tagen.
Mit ChatGPT oder so, ne?
Es ist schon auch einfach, wo ich mir denke, es geht doch moralisch nicht, dass man da ruhig schlafen kann, finde ich. Und da muss man einfach schauen, auch für sich selbst einen Kompass finden, wo ist die Grenze? Fake it till you make it war das Stichwort, was du gegeben hast. Das ist, ja, man kann natürlich eine große Vision zeigen, aber man muss immer ganz klar ehrlich sein, okay, wo stehen wir gerade wirklich? Was können wir schon, was können wir noch nicht? Und wo steckt wer dahinter? Gleichzeitig, und das ist mir auch wichtig, ich glaube schon, dass in der allgemeinen Wahrnehmung und so wie halt auch besonders in breiten Medium Startups, Unternehmertum oft präsentiert wird, dass das oftmals eher ein negatives Bild ist und oftmals auch nur die negativen Seiten hervorgekehrt werden. Also ich glaube, es braucht auch mehr positive, optimistische Berichterstattung. Aber genauso braucht es auch ganz klar die moralisch verwerflich unterwegs sind, die müssen auch aufgedeckt werden, 100%.
Und worüber ich mich ja auch sehr freuen würde, ist, wenn du und dein Team auch mal ein bisschen eure Aufmerksamkeit auf diese supergeilen Internetunternehmer, die auf YouTube dir anbieten, innerhalb von 3 Tagen Milliardäre zu werden. Da gibt es auch sicher ein paar Schmuckstücke dabei, die so mittelauthentisch arbeiten. Das wäre doch schön. Sonst.
Aber meinst du einen mit Immobilientipps?
Oh, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wen du meinst. Aber ich meine natürlich so Leute, die dir anbieten, quasi über Nacht reich zu werden mit einem ganz einfachen 8-Schritte-Programm, solange du sehr viel Kohle ausgibst. Und das ist halt auch krass. Und das ist halt auch richtig krass, so diese Halbgurus, die es dort draußen gibt. Und ich glaube, auch da ist so ein schmaler Grat zwischen, okay, ich inspiriere dich und natürlich kostet ein Programm viel, wenn du irgendwo so einen Fortbildungskurs machst, versus man weiß, dass es nicht funktioniert und man schröpft halt richtig raus. Und das ist genau diese Richtung. Und das ist schon schade.
Ich frage mich ja da immer, warum das nach 20 Jahren YouTube immer noch möglich ist, dass so Werbung geschaltet wird. Also da müsste es auch irgendwelche Richtlinien geben, mal, dass das nicht so einfach geht oder dass das zumindest in irgendeiner Art und Weise einen Halbbeweis zumindest gibt.
Ich finde immer die am geilsten, die vor den geparkten AMGs stehen, die nicht ihre sind, ganz offensichtlich nicht ihre sind und sagen, ich zeige dir, wie du über Nacht reich wirst mit diesen 8 Tipps. Und noch geiler, da gibt es welche, die, ich bin ja riesen Automobilfan und kenne auch da meine Automobil-YouTuber, die Automobil-YouTuber nehmen und sie einfach ganz schlecht sinken. Und in Wahrheit ist es ein Typ, der gerade irgendein Auto reviewt und drüber steht, aber mit diesen einfachen Tipps bist du über Nacht Millionär. In Wahrheit sagt der Typ, der new AMG ist fantastic, yada, yada, yada. Ganz schlimm, ganz schlimm. Aber es muss ja irgendjemand zahlen. Das ist ja wie diese ganzen, ich hätte jetzt fast gesagt, Penisverlängerungen, die immer angeboten werden nachts, muss ja auch irgendjemand kaufen.
Es muss ja funktionieren, weil sonst würden die ja keine YouTube-Werbung schalten können.
Penisverlängerung?
Das ist ja auch nicht billig, vor allem in der Größenordnung, wie es manchmal passiert.
Ja.
Na gut, kommen wir zu Punkt Nummer 10. Ich habe mir aufgeschrieben, Volkswagen-deutsche Autoindustrie-E-Autos, weil ich finde es, 2023 hat man es so richtig gemerkt, dass eigentlich die deutsche Autoindustrie und an der hängt die österreichische Wirtschaft zu einem guten Teil, irgendwie nicht wirklich cool mehr dasteht. Ich glaube, 2021 und 2022 gab es noch irgendwie dieses, ja, und jetzt wollen wir aufholen und jetzt machen wir auch unseren Tesla-Fighter. Aber dieses Jahr schauen die und allen voran Volkswagen wirklich nicht gut aus. Also auch im Softwarebereich. Bei den ganzen Deals, die asiatischen Hersteller, auch die Traditionshersteller, ich weiß nicht, Hyundai und Kia kommen da irgendwie, glaube ich, ganz gut weg, aber aus Deutschland kommt irgendwie wenig gefühlt. Wie seht ihr das?
Also es kommen beeindruckende Spaltmaße. Darauf kommt es ja an, dass man so die Tip-Top-Spaltmaße hat und ich denke, damit wird man auch den Markt für sich entscheiden. Und genau das ist so die Richtung. Nein, es ist eine Katastrophe und ich denke mir das dann regelmäßig, wenn man sich die deutschen Autos anschaut, auch die Angebote und es ist einfach eine Tragödie und es werden nach wie vor Autos gebaut, aber halt mit Elektromotor und auch was halt so fehlt, sind einfach grundlegend neue Fahrzeuge, die auf dem Verständnis des Ökosystems aufgebaut werden und nicht diese riesen Schlachtschiffe. Das ist lächerlich. Man muss sich nur, ich bin gerade auf der BMW-Seite und schaue mir mal diese ganzen vollelektrischen Dinger an, wo das auch preislich losgeht und selbst das ist die Katastrophe. Ich meine, das sind alles diese fetten SUVs, die alle ein absolutes Vermögen kosten. I don't get it. Also Und Model 3 wird zum Teammodel der Elektrifizierung. Und die deutsche Automobilindustrie wird nach Strich und Faden verprügelt.
Ja, es gab ja jetzt auch massive Lieferschwierigkeiten, eben ich glaube bei VW mit der Software. Also da wurden jetzt Autos nicht ausgeliefert, weil eben die Software einfach nicht ready ist. Man hat es da nicht und es ist sauschwierig, so einen Tanker umzudrehen, das muss man auch sagen. Deswegen braucht es ja Startups, deswegen braucht es neue Player am Markt und das haben wir halt in Europa verschlafen. Gibt es eine super McKinsey-Studie, die dieses Jahr dazu rausgekommen ist, wo halt gezeigt wird, die europäische Wirtschaft oder die amerikanische Wirtschaft ist dreimal schneller gewachsen als die europäische in den letzten 10 Jahren und der große Unterschied sind einfach die mittlerweile ehemaligen Startups, die gegründet worden dort sind, die jetzt halt auch ein zunehmendes Rückgrat der Wirtschaft dort werden. Und das haben wir verschlafen und das fällt uns jetzt auf den Kopf. Und du hast richtig gesagt, die deutsche Autoindustrie ist auch für Österreich unglaublich wichtig. Das heißt, wir müssten jetzt auch einfach aufwachen und schauen, dass wir uns neu erfinden.
Aber was man so braucht, ich meine, nur zum Spaß auf der BMW-Seite, wenn ich es richtig sehe, man möge mich korrigieren, das günstigste vollelektrische Auto, das günstigste, leer, nackt, ohne irgendwas, geht bei 45.900 Euro in der Basisversion los. 45.900 Euro, Basisversion. Come on, ich meine, wie will man da, was kostet so ein gut ausgestatteter Tesla Model 3 mit allem drumherum? Irgendwie so 40k? 45k? Ja, aber tippitoppi und alles ist da, perfekt ausgestattet, zack, kannst es haben. Und dort geht's los. Und dann hast du aber auf den einen funktionierendes Ökosystem mit einer Tipptopp-Software und beim anderen hast du halt so einen Klotz, der halt nackt ist. Das geht gar nicht. Und bei Volkswagen ist der ID3 auch der günstigste. Was kostet der? 41.390 leer. Come on. Ich meine, und von smarten Geschäftsmodellen mal ganz abgesehen, und das ist, glaube ich, die eigentliche Tragödie, dass es da auch wenig gibt. Chernow und Co. wird runtergedreht. Ja. Und ganz interessant, und dann höre ich auch auf mit mich aufregen, ist, wenn man mal bei Sixt und Co. schaut, dann sieht man, dass plötzlich innerhalb von 1-2 Jahren, also Sixt, natürlich die großen Verleiher, plötzlich ganz, ganz, ganz viele chinesische Marken plötzlich auftauchen, die man gar nicht so am Radar hat und plötzlich ist die halbe Flotte chinesisch und sagt, wer sind denn die? Ja, super und die können alles und sind fantastisch. Mir ist auch dieses Jahr aufgefallen, bei Bits and Bracelets plötzlich waren auch dort die Autos, selbst die VIP-Shuttles, plötzlich tipptopp chinesische Autos. Wow.
Absolut, also wir schreiben auch viel über Elektroautos und ich kann euch nur verraten, so von den Zugriffszahlen, das interessiert die Leute ja auch stark. Die wollen alle wissen, wie viel kostet der neue BYD Dolphin, weil das ja ein Auto ist, was man sich noch leisten kann. Aber es interessiert sie relativ im eingeschränkten Umfang, wie toll jetzt der neue ID4 von Volkswagen ist. Also, aber ich glaube, die Alarmsignale sind sowieso schon losgegangen, aber man sollte es nochmal hervorstreichen, weil das ja, es ist ja schon eines der wenigen Herzen der europäischen Wirtschaft, die da ins Stottern kommen.
Ja, aber ich meine, was fehlt, wäre im Prinzip einfach zu sagen, okay, wunderbar, diese Richtung lassen wir jetzt weitertreiben. Wir schaffen eine Plattform, wo junge, smarte Startups auf Technologie basierend günstige Produkte und günstige Lösungen bauen kann, dass man sich da öffnet. Aber sonst, glaube ich, ist das Ding auch gar nicht mehr rumzureißen. Was kostet denn der Dolphin? Ich sehe es gerade, 25.980 Euro. Wow. Und bei den Deutschen geht es bei 41.000 los. Ein 16.000 Euro Unterschied. Das ist okay, gerade in Zeiten wie diesen. Ja, fantastisch. Schauen eh alle aus wie Keksdosen. Also Emotionen kauft man auch nicht. Klang auch nicht. Heute Morgen habe ich auf den Bus gewartet. Ja, und da ist so eine Keksdose vorbeigefahren. Und mein Sohn war der Meinung, es klang so ein bisschen wie ein Hubschrauber. Also so im weitesten Sinne. Weil ich war eher der Meinung Staubsauger. Aber es klingt halt einfach nach nichts. Und du kaufst dann. So ein bisschen auch wie Digitaluhren. Wisst ihr, was ich meine? Die kauft man ja auch ohne Emotionen ein. Kaufst halt ein, irgendwie, ist auch egal, wenn du sie verlierst, ist auch nicht tragisch.
Naja, also meine Apple Watch habe ich schon unter großem emotionalen Aufwand gekauft.
Ja, aber weil du nur anstehen musstest.
Genau.
Aber schau, die Apple Watch wirst du natürlich auch deiner Kleinen wahrscheinlich auch nicht in 18 Jahren irgendwie dann zur Matura schenken, weil dann ist es einfach nur irgendwie Müll.
Da funktioniert WatchOS sicher nicht mehr.
Siehst du? Und das ist genau bei den White Dolphin oder wie die Dinger auch heißen. Dann sind das wahrscheinlich irgendwelche Toaster.
Vermutlich. Na gut, werfen wir noch einen letzten Blick ins Jahr 2024. Wir haben schon anfangs angekündigt, unsere Predictions für nächstes Jahr. Wer will starten?
Also ich glaube tatsächlich, dass das künstliche Intelligenz, wie schon ein bisschen angeteasert, zu einem Wettbewerbsvorteil wird für die das im täglichen Betrieb einfach jetzt schon einführen und schauen, dass alle Mitarbeiter da gut gebrieft sind und das auch vollends nutzen. Und ich glaube, in der Hinsicht wird das etwas sein, was auch zunehmend die Finanzmärkte beschäftigt. Auch jetzt sage ich mal die Private Equity Hedge Funds Welt. Ich glaube, in den nächsten Jahren werden Vehikel entstehen, die sich explizit darauf fokussieren, dass sie Unternehmen kaufen, diese mit künstlicher Intelligenz anreichern und dann mit einem Multiple wieder verkaufen. Gleichzeitig glaube ich auch, dass künstliche Intelligenz für einen Content Overload sorgen wird. Das bedeutet, dass sowas wie Google auch nicht mehr so gut funktionieren wird, weil einfach auch die nicht imstande sein werden, den ganzen Müll von dem relevanten Content zu unterscheiden. Das heißt, es wird dann eine Rückbesinnung auf, sage ich jetzt mal, auf die Menschen, auf vertrauenswürdige Institutionen und auf Kuratierung geben. Also ich glaube, das wird dann ein sehr relevanter Faktor werden in einer Welt, wo Content nichts mehr kostet. Da werden die Menschen dahinter wieder mehr wert sein.
Okay, gute Prediction. Daniel, wie schaut's bei dir?
Also ich glaube erstmal, ich glaube, das Thema Krypto wird immer weiter und breiter wachsen. AI schließe ich mich total mit Markus an. Ich hoffe, dass noch mehr Bewusstsein für das Thema Klima entsteht, und zwar auf einer actionable Form. Damit meine ich, dass viele dieser Klimaziele, wo es immer hieß, bis 2025 wollen wir oder bis 2030 wollen wir, das ist ja noch total weit weg. Und 2024 kommt man drauf, Moment, das ist ja relativ bald, und dann werden ein paar Klimaziele wahrscheinlich plötzlich 2040 sein. Und ich hoffe, dass man dann tatsächlich mal merkt, dass das vielleicht in der Form, wie das so in diesem Meer von Kompromissen irgendwie immer irgendwas gemacht wird, was alle toll finden, nicht ganz funktionieren kann. Und ich glaube, dass wir einfach immer mehr Dinge sehen werden, die durch Klimareaktionen getriggert werden, also Katastrophen, schlimme Dinge. Und ich hoffe, dass wir da einfach ein bisschen den Mut haben, noch mehr in Technologien zu investieren, die uns da auch weiterbringen, weil ich auch gerade das Gefühl habe, dass man da einfach zu stark von, wie nennt man das, Ideologien getrieben, sich dieses Themas annähert und viel zu wenig wissenschaftlich. Und das würde ich mir sehr erwünschen, dass da irgendwann so ein, ja, fast Schockmoment kommt. Ich glaube, das brauchen wir. So ein bisschen so eine Art Sputnik-Moment, wo man sich denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, stopp, und jetzt müssen wir uns da mal ein bisschen annähern. Thema Green Deal und all solche Sachen, das zerfällt ja alles von vorne bis hinten, links nach rechts. Und insofern wäre das ein bisschen meine Prediction für das nächste Jahr.
Okay, also ein Sputnik-Moment für die Klimakrise. So, jetzt fehlt meine Prediction noch, hat auch mit AI zu tun, aber eigentlich mit Anti-AI. Und zwar, wenn man heute in Richtung 2024 blickt, dann könnte man sich sehr leicht überlegen, der Wahlkampf in Österreich wird durch AI entschieden. Und ich sage, es ist genau das Gegenteil. Das wird nämlich nicht passieren. Ich glaube schon, dass das in der einen oder anderen Schmutzkübelkampagne eingesetzt wird, um den politischen Gegner zu blamieren, was auch immer. Aber ich glaube ganz banal, der Wahlkampf wird durch Emotionen entschieden werden und nicht durch AI.
Wer wird Kanzler?
Ich will den Namen in meinem Podcast nicht aussprechen.
Okay, dann befürchte ich, weil das ist ja so auch die Gegenthese zu AI, oder?
Ja, absolut. Genau das meine ich damit, ja.
Ja, okay. Wow, das wird hässlich. Und du willst jetzt deine Hörerinnen und Hörer mit dieser Energie quasi ins neue Jahr entlassen?
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ein scheiß Ende für einen Ausblick. Aber was soll ich machen? So ist die Welt.
Ja, aber wir reden ja zu Leuten, die quasi Probleme identifizieren und unternehmerische Lösungen dafür finden. Das heißt, da können wir eigentlich sehen, schau, wenn alles ein bisschen mies wird, sollte man sich dieser Kernwerte konzentrieren. Und für mich ist der unternehmerische Grundgedanke, du hast ein Problem und das nervt dich entweder sehr, so dass du nach Lösungen findest, nach Lösungen suchst, da gibt es dann Lösungen, die du gut findest, oder es gibt Lösungen, die du schlecht findest, und dann musst du es halt selber machen. Und das wäre schön. Und was mir so noch fehlen würde, das wäre keine Prediction, aber ein Wunsch, ich habe das Gefühl, egal wo man sich umschaut, in den meisten Ländern gibt es einfach nur eine Shit-Ton von unwählbaren Parteien, und das ist eine Tragödie. Und es wäre so schön, wenn es da wieder so ein bisschen was gäbe, wo man sich so ein bisschen wohler fühlt. Weil ich habe das Gefühl, in den meisten Ländern ist so, nee, mag ich nicht, mag ich überhaupt nicht, mag ich gar nicht und unwählbar. Also nehme ich Tor 1. Das wäre schade.
Okay, dann habe ich jetzt eine neue Prediction. Daniel gründet 2024 eine neue Partei.
Willst du mich wählen?
Kommt auf dein Wahlprogramm an, natürlich. Will ich ganz genau durchlesen.
Ganz einfach. V12 Biturbos für alle. Da würde ich schon mal anfangen.
Dann wird es schwierig.
Was beiseite? Ich würde mir gerne das Thema Atomkraftwerke ein bisschen näher ansehen.
Ja, das ist auch ganz gut. Aber ich glaube, das hat er jetzt schon die CDU weggeschnappt, sorry. Aber.
Ja, aber ich finde das Thema interessant, weil wenn alle elektrifizieren wollen, dann muss man sich fragen, wo die Dinger herkommen. Und da kann man nicht einfach nur ein Windrad nehmen und gegenpusten. Das ist ja so ein bisschen das Thema. Oder aber auch vielleicht findet jemand endlich eine alternative Technologie, die ganz viel Energie liefert. Das wäre natürlich toll. Ja, da müsste man vielleicht als Regierung voll rein investieren oder Hoverboards für alle. Siehst, Hoverboards für alle.
Hoverboards für alle, kommt 2024. Wir drei wetten ganz viel drauf. Alle unsere Bitcoins.
Alle tausenden Bitcoins, die wir so alle besitzen, drauf.
Genau, wir werden die jetzt nach der Sendung gleich poolen und genau. Ja.
Achtung, die Whale News kommen jetzt auf X. Nein, Twitter. Heißt es eigentlich X oder Twitter? Wie nennst du es noch, Jakob?
X-Twitter.
Und wie nennst du Facebook? Ja. X-Twitter? Und schreibst du auf Meta drüber oder zeigst
ich
du noch
mal Facebook? Ich schreibe eigentlich nur mehr auf LinkedIn ran. Aus beruflichen Gründen aber nur.
Ihr könntet ja auch mal schauen, wie viele Leute eigentlich tatsächlich posten, wie viel AI ist, wie viel Schreiberlinge sind.
Ja, und da wäre auch ein Detection-Tool gut. Passt. Jetzt weiß ich, was ich gründen werde mit der FlexCo. Na gut, passt. Wir haben jetzt die Stundenmarke überschritten. Das ist der längste Podcast des Jahres geworden. Mit Abstand.
Daniel hat sein Ziel erreicht.
Ich bin der Filibuster der Podcasts, wenn man so möchte.
Genau. Jedenfalls will ich euch recht herzlich danken. Es ist immer eine Ehre, wenn ihr zum Jahresende zu Gast seid bei uns. Daniel, Markus, euch alles Gute für die Weihnachtsfeiertage. Natürlich weiterhin viel Erfolg mit Future Weekly. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön, Jakob. Pleasure.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.